Dem Winter zum Trotz bringen wir richtig Vorfreude auf die nächste Motorradsaison in dieser Podcast-Folge Gasgeflüster, denn ich war auf der E-Mod in München und habe ganz frische News und vielleicht auch eine Entscheidung, was mein nächstes Motorrad wird. Außerdem sprechen wir über das absolut heiß diskutierte Thema rund um Neuigkeiten zur MotoGP in Australien, was es damit auf sich hat und vieles mehr erfahrt ihr in dieser Folge Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Alter Falter, so viel Motorrad an einem Tag hatte ich jetzt wirklich lang nicht mehr und das, obwohl draußen eine geschlossene Schneedecke steckt. Grund dafür ist zum einen natürlich mein Lieblings-Co-Host Michel, den ich hier gleich wieder begrüße, aber ich komme gerade frisch von der E-Mod. Viel passiert, muss ich gleich mal alles mit aufräumen, aber wir haben auch noch andere Themen. Zunächst aber auf der Agenda ein herzliches Hallo nach Darmstadt. Hallo Michel!
Ja, hallo Jan, ich bin sehr froh, dich so gut gelaunt nach diesem stressigen Tag hier zu sehen. Er stopft sich noch einen Schokocookie rein, damit er ordentlich Dampf im Kessel hat, wenn wir jetzt hier aufnehmen, denn er hatte nicht nur einen anstrengenden Messetag, sondern es stehen auch noch zwei anstrengende Folgen vor ihm. Erstens die zu seinen Eindrücken, ich bin ja sehr gespannt, jetzt hat er endlich wieder Motorrad-Action gehabt. Und B, da kann man gleich schon mal anteasern, was nächsten Sonntag kommt, denn er hat nämlich eine richtig spektakuläre Folge Gasgeflüster History vorbereitet, auf die ich mich besonders freue, weil es einen massiven persönlichen Bezug zu mir gibt. Da gehe ich hier schon so fast, wie heißen sie, Seerobbenartig, da muss ich schon mit den Händen klatschen, das finde ich ja richtig, richtig cool, ich freue mich sehr. Und er hat mir auch schon im Vorgespräch verraten, das wird die längste Gasgeflüster History Folge, die wir bisher hatten. Und ich bin einfach nur entspannt und kann mich so ein bisschen zurücklehnen. Und zwar in beiden Folgen, weil mich natürlich spannenderweise interessiert, was du auf der Messe erlebt hast. Und, naja, ganz nicht zurücklehnen ist nicht möglich, weil es gibt noch ein paar Sachen, die jetzt in den letzten Tagen aufgelaufen sind, über die ich natürlich auch noch reden möchte. Oder du ins Spiel gebracht hast und ich dann was dazu mitbekommen habe. Also es steht so einiges auf dem Zettel. Aber jetzt hat er sich ja noch ein Cookie reingezimmert. Und
das letzte Stück, bin gleich durch.
Das letzte Stück ist ja kein Problem. Ich rede ja sowieso gern, das ist ja überhaupt gar kein Thema. Und ich könnte mir in der Zeit ja schon mal überlegen, womit wir denn anfangen. Und ich würde sagen, wir machen einen kleinen Rückblick auf das, was in der letzten Folge Thema war und sich jetzt diese Woche massiv verändert hat. Wir steigen super sportlich ein, prototypensportlich kann man sagen. Denn wir hatten in unserer letzten Folge ja das großartige Thema MotoGP und auf welchen Strecken gefahren wird und warum die MotoGP deutlich weniger Einnahmen generieren kann, obwohl sie so viele Zuschauer hat oder fast halb so viele wie die Formel 1, aber halt viel weniger Bums dahinter drin ist, Marketing- und vertriebstechnischer Seite. Und wir sind kaum fertig mit der Aufnahme. Großer Skandal, ein Aufschrei in der MotoGP-Community. Enttäuschung ist groß, Ausverkauf der Serie. Die MotoGP wird auf einem Stadtkurs fahren, und zwar in Adelaide. Jan, ich habe dir die Pressemitteilung geschickt. Was hast du dazu zu sagen? Wie hast du diese Message aufgenommen? Bist du überrascht? Erzähl mir mehr.
Also ich muss vielleicht vorab sagen, ich habe diese Pressemeldung genauso wie den Tourist Trophy Reiseverführer, den es zu gewinnen gibt, nur intensiv durchgeblättert und intensiv überzogen. Ich habe es überflogen, hatte gar keine Zeit. Ich habe die wesentliche Info mitgenommen und möchte deshalb, dass du mich hier genauso aufklärst wie alle anderen da draußen, die gerade gar nicht genau checken, worum es geht. Also Stadtkurs, das ist das, was ich mitgenommen habe. Hab die Stirn gerunzelt, dachte so, hey, es kann doch nicht sein, dass du mit irgendwie so 400 km/h schnellen Motorrädern durch irgendeine Stadt bretterst. Aber offensichtlich ja doch.
Offensichtlich eventuell, würde ich jetzt mal sagen, denn die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht an Formel-1-Rennen in Adelaide, kann ich mich noch dran erinnern, da gab es auch damals ein Skandalrennen mit Michael Schumacher, wenn ich das richtig erinnere, das ist aber schon ganz, ganz lange her, Ende der 90er Jahre war das und damals wurde eben auf diesem Stadtkurs gefahren und der Aufschrei, der hat zwei Gründe. Der Hauptgrund ist, dass Phillip Island, der eigentliche MotoGP Grand Prix, in Australien aus dem Kalenderfeld gestrichen wurde, ersatzlos und dafür eben jetzt Adelaide reinkommen. Und Phillip Island ist zwar sehr ungünstig zum Schauen, weil es halt einfach wirklich am anderen Ende der Welt liegt und du glaube ich, bei keinem Rennen früher aufstehen musst, um das Rennen live zu verfolgen, wenn du das sehen möchtest. Aber Phillip Island ist auch ein Garant für spektakulären Motorsport. Die Strecke ultraschnell, super flüssig und es hat dort wirklich spektakuläre Rennen gegeben. Ich erinnere mich, ich glaube 1999, Olivier Jacques gegen Shinya Nakano, die sind damals 250er Weltmeister gefahren, so, ne? Und es war eines der nervenaufreibendsten Rennen, obwohl überhaupt gar nicht viel passiert ist, denn die Entscheidung fiel beim Zielanlauf, bei der Einfahrt auf die Stadtzielgerade. Ich glaube, das war damals, jetzt ist es so lange her, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wie rum das gewesen ist. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, hat Shinya Nakano lange geführt und Olivier Jacques ist immer die ganze Zeit hinterhergefahren, wirklich das gesamte Rennen und hat quasi seinen einzigen Vorteil, den er hatte auf der Stadtzielgerade, sich für den letzten Sprint zum Zielstrich aufgehoben und hat damit auch die Weltmeisterschaft entschieden. So erinnere ich das. Ich hoffe, das war richtig erzählt. Also, das ein Highlight und natürlich Casey Stoner, Lieblingsrennfahrer in Phillip Island. Also, ganz, ganz viele Historien da geschrieben. Super tolle Strecke und jetzt eben Adelaide. Und die ganz verrückte Geschichte ist eben die Sache mit diesem Stadtkurs. Wobei ich da sagen muss, das ist nur so, also es ist mit Vorsicht zu genießen, denn wenn ich das richtig verstanden habe, soll da ein komplett neuer Kurs gebaut werden. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob das, was jetzt da quasi so heiß diskutiert wird, ob das so stattfinden wird. Also aus Sicherheitsgründen kann es ja gar nicht sein, dass guter MotoGP-Rennsport auf einem Kurs stattfindet, wie von dir beschrieben eben, das in der Formel 1 der Fall ist, ne, mit Shanghai zum Beispiel, wird es einfach aus Sicherheitsgründen nicht geben, so, ne, das kann nicht sein. Da können sie gleich auf die TT gehen und da können sie quasi den Mountain Circuit wieder zum Grand Prix-Kurs machen, was natürlich nicht passieren wird. Und da wird es irgendwas geben, aber wie das jetzt genau aussehen soll, das weiß ich tatsächlich auch noch nicht. Auf jeden Fall, heißes Thema, nachdem wir jetzt kürzlich erst drüber gesprochen haben, die Gemüter entzündet, kann man, glaube ich, fast sagen. Ganz, ganz viel Hate in diese Richtung. Und krass, Richtung Liberty Media.
Dass sie das aber veröffentlicht haben, direkt nachdem wir die andere These aufgestellt haben. Ich habe heute auch auf der Imod, ich verwechsel es immer, mitbekommen, dass die Obrigkeiten tatsächlich auf diesen Podcast hören. Vielleicht auch von Liberty Media. Ich muss ja sagen, so, keine Ahnung. Ich bin zum Glück nicht ganz so emotional bei all diesen Sachen drin. Ich akzeptiere einfach solche Veränderungen, finde grundsätzlich Veränderungen immer gut. Ob es jetzt so aufgepauscht werden muss, wie jetzt so Stadtkurs, keine Ahnung. Das lässt natürlich viele Nostalgiker sauer werden und sagen, nee, ich möchte aber an die Rennstrecke und es muss mein Rennsport mit Kiesbett und so weiter sein. Phillip Island, ja, sind mir auch einige Rennerinnerungen nicht ganz so geschichtsstark wie du. Dafür bin ich dann nächste Woche in der Folge mit Gasgeflüster History der Experte für Geschichtsbücher. Aber sei es drum, so mit dem Stadtkurs, wenn dadurch mehr Hype entsteht bei jungen Leuten, die auch Motorrad fahren möchten, so what, wäre natürlich irgendwie schon ganz geil. Aber nochmal, ich hoffe, das ist ja auch bei der Formel 1 irgendwie immer so das Ziel. Es muss halt immer spektakulärer werden und ich würde mir halt wünschen, dass das Spektakuläre eher durch Zweikämpfe besteht. Und ganz ehrlich, gerade die meisten schauen es doch eh übers Fernsehen. Gerade im Fernsehen willst du ja einfach kranke Überholmanöver sehen und musst jetzt nicht direkt hinter der Bande dran sitzen, was halt so ein Stadtkurs oft hat. Und da will ich einfach nur, dass die Motorräder nicht mehr nur so auf Downforce und Winglets und so weiter getrimmt sind, sondern dass einfach mal wieder zwei Dudes brutalst um die Ecke ballern und sich richtig bekriegen und dafür brauche ich nicht irgendwelche engen Stadtkurse. Aber ich bin einfach mal gespannt, sich vorher aufzuregen ist nicht meine Art, dafür umso mehr aufregen, wenn es dann soweit ist. Das heißt, wann soll es kommen? Nächstes Jahr oder wann?
2027, genau. Also mit dem, nee, warte mal, doch, 2027.
Aber mit dem neuen Reglement.
Genau, dann können sie das ja eigentlich gar nicht bauen. Also ich verstehe das nicht so richtig. Ich muss sagen, ich habe mich so sehr drüber aufgeregt, dass ich die Nachrichten gar nicht richtig gelesen habe.
Also ich hatte es richtig sauer gemacht. Aber warum denn jetzt eigentlich? Nur weil Phillip Island wegfällt? Oder was ist jetzt das, was dich so abfuckt?
Tatsächlich finde ich Phillip Island als Strecke ziemlich cool und ich muss sagen, es hat mich jetzt nicht so massiv aufgeregt, das ist eher so diese Ungewissheit, die so ein bisschen damit einhergeht, ich bin eher so neugierig und viel spannender fand ich eigentlich die Tatsache, dass, also unsere These, die wir aufgestellt haben, 3 Tage nachdem wir die Folge veröffentlicht haben, einfach komplett über den Haufen geworfen wurde und original eben aus den Gründen, die wir quasi angeführt haben, ne? Da geht's ja nur ums Geld. Also natürlich, es geht immer nur ums Geld. Das ist ein Business, so, ne? Und Liberty Media stülpt jetzt quasi den Formel 1 Ansatz über diese MotoGP. Und wir werden mit Sicherheit noch mehr so in diese Richtung sehen. Und ich bin mir sehr sicher, ich hatte ja auch angedeutet, oder nicht sehr sicher, ich vermute, ich hatte ja auch angedeutet, dass in den USA das jetzt noch nicht so eine große Rolle spielt, dass vermutlich auch auf diesem Markt wieder mehr gepusht werden wird. Es würde mich wundern, wenn auf diesem riesen Motorradmarkt, 330 Millionen Leute, riesiges Land, dass es da eventuell noch einen zweiten Grand Prix geben könnte ich mir gut vorstellen. Ne? Ich meine, Spanien ist natürlich diese Motorradnation. Ne? Da haben wir quasi Barcelona, wir haben Valencia, wir haben Jerez, allein da Aragon. Vier Grand Prix, so, ne? Wie krass ist das denn bitte? Und warum nicht dieses Potenzial weiter ausschöpfen? Das werden die mit Sicherheit machen. Und ich habe jetzt aber parallel nochmal dazu geschaut, weil ich ja diese Geschichte aus Phillip Island erzählt habe und hatte das tatsächlich richtig erinnert. Ich lese es ganz kurz vor. In der Saison 2000, und ich habe das Rennen damals sogar live gesehen, bin ich morgens aufgestanden, gewann Olivier Jacques schließlich die 250. Weltmeisterschaft. Er setzte sich mit 279 Punkten gegen die beiden Japaner Shinya Nakano, der dann auch eine MotoGP gefahren ist, und der Jiro Kato, leider tödlich verunglückt, 2003. Durch. Titelentscheidung war sehr knapp. Jacques setzte sich auf der Zielgerade des letzten Saisonlaufs in Phillip Island in einem Windschattenduell gegen seinen Teamkollegen Nakano durch und gewann das Rennen mit 0,014 Sekunden Vorsprung vor dem Japaner, der somit 272 Punkten nur WM-Zweiter wurde. Also ganz, ganz krasse Saisonentscheidung. Wie gesagt, damals aber letztes Rennen der Saison. Spannende Geschichte. Also werde ich nie vergessen. Es war eigentlich ein unspektakuläres Rennen, aber du wusstest natürlich, wie knapp das ist und hast die ganze Zeit mitgefiebert und am Ende knallt der Hund tatsächlich dem auf der Stadtzielgerade noch vors Motorrad und wird Weltmeister. Also Chapeau, wie der Franzose sagen würde. War ja ein Franzose. Ne?
So. Chapeau. So. Chapeau. Und wir bleiben aber mal kurz ein bisschen sportlich und nein, liebe Freunde, jetzt müsst ihr nichts mehr rüber zur MotoGP hören, wenn ihr keinen Bock mehr drauf habt. Aber so ein anderes Thema, wo ich drauf komme, denn wir haben so ein bisschen vorm Bildschirm Motorradrennen sehen.
Ach, ja.
Und was ja aber auch in den letzten Jahren ziemlich getrendet ist und auch dort mit Formel 1 einen ganz schönen Vorreiter mit Max Verstappen und so weiter, ist das sogenannte Sim-Racing. Das heißt, Rennspiele auf Computern und so ein Max Verstappen und Co., Lando Norris, keine Ahnung, wie sie alle heißen, haben halt echt so einen crazy Simulator zu Hause und fahren dort Autorennen. Und das ist aber kein Ding nur für Vierräder, sondern eben auch für Zweiräder. Es gibt diverse Ableger für auch MotoGP als Beispiel, Motorräder. Aber jetzt eben auch ganz frisch raus habe ich gesehen, Ride 6, wie auch immer, Motorrad-Rennsport-Simulation. Und auch das ist ja ein trendendes Ding. Also auf Social Media und so weiter siehst du auch relativ häufig, dass es diese Moto, wie heißt die denn dann? Nicht GP, sondern MotoGP Sim, keine Ahnung was, auch gibt, wo Leute halt wirklich MotoGP-Rennen fahren gegeneinander über die ganze Welt hinweg. Und dieser Simulator auch echt richtig krass gut aussieht. Und ich habe das einmal gespielt, vor 5 Jahren oder so, also gar nicht so lange her auf der Konsole. Und wenn du hier wirklich den Simulationsmodus reinhaust, dann ist es ja echt tough. Weil du die Vorderradbremse und die Hinterradbremse einzeln ansteuerst beispielsweise auch, ja. Und da sau viel Einstellungen vornehmen kannst, einen massiven Unterschied spürst, ob du jetzt irgendwie weiche Reifen oder harte Reifen drauf hast und so weiter. Und die Grafik ist natürlich auch krass. Und jetzt gehen wir, wie gesagt, weg von der MotoGP hin zu diesem Ride 6, wo mir einfach so ein Trailer dargestellt wurde. Und ich war echt schon geflasht, ob der Grafik, wie krass das aussieht und vor allem dem Engagement der Hersteller. In diesem kurzen Trailer habe ich beispielsweise die Ducati Street Fighter gesehen und noch diverse andere Motorräder ultra gut dargestellt. Und jetzt bringt es mich zu der Frage, Michel, was hältst du von dem Klump?
Früher fand ich das richtig, richtig gut. Ich habe ja früher auch viel gezockt und auch MotoGP und ich kann mich, ne, jetzt hier wieder Opa erzählt vom Krieg. Ich bin ja IndyCar und Champcar und NASCAR-Simulation tatsächlich früher gefahren. Damals auch bevorzugt, vor allem bei dieser NASCAR-Geschichte, gegen die Fahrtrichtung, um spektakuläre Unfälle auszulösen. Allerdings waren die physikalischen Modelle damals noch nicht so gut. Das heißt, die Fahrzeuge zum Beispiel haben nie den Boden verlassen, sondern sind halt quasi einfach nur in der Gegend rumgeschleudert. Das hat sich jetzt nie irgendwie was überschlagen oder so. Also Kindskopf, wie ich war. Aber fand ich damals sehr, sehr cool. Und ich mochte auch diese Motorrad-Simulation damals noch auf der Xbox. Also als ich noch Xbox spielte, bis 360, wann war das? 2010, 11, 12. Und irgendwann hat sich das dann bei mir so ein bisschen aber ausgeschlichen. Und hab das dann auch nicht wieder angefangen. Also gar nicht, weil ich keinen Bock drauf habe, sondern keine Konsole mehr. Ich habe ja auch keinen Fernseher. So, das heißt, ich müsste es irgendwie auf dem Rechner spielen. Das heißt, ist eigentlich nur im Büro irgendwie so richtig sinnvoll. Und im Büro sitze ich eigentlich sowieso die ganze Zeit und mache dann irgendwas am Dings. Also es hat sich bei mir irgendwie aufgehört, aber ich bin jedes Mal angefixt, wenn ich es wieder sehe. Aber ich gebe die Frage zurück. Du hast jetzt davon geschwärmt, sagst, es sieht super, super cool aus. Wäre das für dich, also du hast ja auch kein passendes Endgerät, um das abzuspielen, oder? Also einen Riesenfernseher hast du, das weiß ich, aber du hast keine Konsole, wo du das reinstecken kannst und zocken, oder?
Doch, tatsächlich habe ich noch irgendwo eine PlayStation 4, glaube ich, abhängen, aber die habe ich, wie gesagt, seit Jahren nicht mehr angeschlossen. Da hatte ich auch irgendwann mal, ich glaube auch während Covid oder als ich mir die Schulter gebrochen habe oder sonst was und nichts machen konnte, eben MotoGP gekauft. Ich muss halt sagen, also so eins vorab, ich glaube, dieses Rennsim, also dieses, wenn du wirklich so Formel 1 und sowas fährst, ja?
Ja.
Ich glaube, da kannst du relativ nah halt an das echte Gefühl rankommen, wenn du so ein Lenkrad hast, Gaspedal, Bremse und so weiter. Und da hätte ich dann schon auch potenziell Bock drauf. Dieses MotoGP-Ding habe ich ein paar Mal gespielt. Es kommt halt null, also grafisch super geil, super krass, wie das aussieht. Auch die Bewegung der Fahrer da drauf, ne? Also wirklich, du konntest damals schon, und jetzt sind ja noch mal ein paar Jahre vergangen, den Fahrstil deines Fahrers einstellen, also ob er so den klassischen Hanging-Off fährt, ob er wirklich so Elbow-Down macht und so weiter. Und das hast du dann auch gesehen. Dann haben die auch so Dinger gemacht, du bremst auf eine Kurve zu, geht das Bein so raus und so, ne? Also grafisch super geil, aber machen wir uns halt einfach nichts vor. Das kann halt nicht ansatzweise dem Motorradfahren gleichkommen. Und das ist eben der Unterschied zu solchen anderen Rennsimulatoren im Auto, wo du ja wirklich so dieses Force-Feedback hast im Lenkrad und so. Und das dann auch mit dem Bremsen, mit den Füßen und so weiter ganz anders macht. Also vielleicht gibt es ja auch, auf so Messen sieht man ja manchmal so Simulatoren, wo du dich auf so ein Motorrad draufsetzt und links und rechts runterhängst. Aber machen wir uns auch da einfach nichts vor, ne? Also so ein Hanging-Off auf irgendeinem Simulator, das kann ja die G-Kräfte gar nicht simulieren.
Gar nicht. Also du nutzt ja auch, ich habe das ja tatsächlich mal gemacht, wo war das? EICMA, 2019. Ja. Ich glaube 2019. Ja. Habe ich das mal ausprobiert so und ich habe einfach völlig versagt, ne? Weil du denkst, also du nutzt ja, wenn du Motorrad fährst, ne, und jetzt quasi in Schlägerjagd gehst oder bremst und so, ne, du nutzt ja quasi die Kräfte, die auftreten, um dich um das Motorrad herum zu bewegen, ne? Du wirst ja quasi energiearm die ganze Sache gestalten und das geht aber überhaupt gar nicht, ne? Wenn du dort Richtung wechselst, brauchst du halt einfach das komplette Körpergewicht und musst dich da rumlegen. Also es war irgendwie ganz, ja, ganz weird. Es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Aber man muss auch dazu sagen, klar, du hast natürlich den Aspekt, dass du alles, was so physikalisch ist, ne, und die Kräfte, die da wirken und wie sich das auch auf den Körper auswirkt, das hast du natürlich nicht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel die grundsätzliche Streckenkenntnis nehmen, ne? Und auch vielleicht so Brems- und Beschleunigungspunkte, ne? Und Linie. Das geht natürlich schon. Das siehst du ja zum Beispiel auch, dass eigentlich fast alle Isle of Man-Piloten, einfach auch, weil es so wenig Trainingsmöglichkeiten gibt und der Kurs so lang ist, ne? Das in Anführungsstrichen nutzen. Und ich weiß, ich glaube 2016 war ich das erste Mal im Mugello. Und in der Zeit, also bis irgendwann so in diesen Rahmen, vielleicht ein oder zwei Jahre davor, habe ich ja selber noch gespielt und auch solche Simulationen. Und kannte die Strecke noch auswendig, weil ich eben das am Simulator gespielt habe, ne? Also ich kannte einfach den Streckenverlauf. Also von daher hat das schon so einen gewissen Einfluss. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so zu übertragen ist, wie du es gerade beschrieben hast beim Auto, ne? Nissan zum Beispiel, es gab ja diese Nissan Challenge eine Zeit lang in Großbritannien, wo sie quasi Simracer, die sich extrem gut angestellt haben, mehr oder minder dann in echte Autos gesetzt haben und da quasi wie so eine Nachwuchs-Racing-Akademie aufgebaut und die dann auch einfach per se richtig schnell waren, weil halt einfach alles gepasst hat. Aber wie Stefan Nebel so schön gesagt hat im Podcast, ne, mit ihm und Dario, ja, im Auto bist du halt einfach quasi mit dem Chassis über 6 Punkte verbunden, ne? Ja. Du bewegst dich ja selber nicht, ne? Beim Motorradfahren bewegst du dich ja quasi dreidimensional im Raum ums Motorrad rum und hast dann quasi noch die vierte und fünfte Dimension für das, was halt quasi unter dir passiert und wie es sich anfühlt und dies und das, ne? Das ist halt auch schon was ganz, ganz anderes und also gerade auch dieses Force Feedback, ne? Untersteuert ein Fahrzeug, ne? Schiebt das irgendwie über die Vorderachse bei einem Auto, bei einer Simulation, lässt sich das ja darstellen, auf eine gewisse Art und Weise. Beim Motorrad halt kannst du ein ausbrechendes Hinterrad, ne, oder ein slidendes, wie willst du das machen, so, ne? Also selbst bei den Simulatoren, die es da gibt, die sind ja auch nur zweidimensional in ihrer Bewegungsrichtung, so, ne? Links, rechts, so.
Ja. Ja, also deswegen, ich glaube auch, was du gesagt hast, das ist noch ein wichtiger Aspekt, so zur Vorbereitung, dient es schon auch ultra. Und wir hatten ja letztes Jahr in Oschersleben auf unserem Rennstrecken-Event die Stefanie Menzel, die auch so Mentaltraining macht, dabei. Die hat ja ein kostenloses Seminar gegeben für alle, die über Gasgeflüster mit dabei waren. Und hat auch gesagt, so Vorbereitung, einfach das Visualisieren, eine Strecke in- und auswendig kennen, das hilft so, diesen Stress auch abzubauen. Und bringt uns auch zu dem Punkt, wer noch mit will, in Most am, wann? 22. Juni um den
Dreh. 22. oder 23. Juni, genau.
Mit uns sind noch Plätze frei, kommt gerne mit. Da könnt ihr, müsst ihr gar nicht irgendwelche fetten Konsolenspiele kaufen und eine Konsole dazu, aber so YouTube-Videos schauen und sich vorher mal die Strecke anschauen, auf jeden Fall viel wert, das bringt was. Aber genug der Rennspiele, lasst uns richtig über das Motorradfahren sprechen und ich hätte direkt eine Überleitung zu meinem
Achtung. Ja, ich will aber zwischendurch, muss ich dir noch eine Frage stellen. Oh. Du bist ein alter, weiser Mann in dem jungen Körper oder auch inzwischen nicht mehr ganz so jung. Und wir hatten im letzten Podcast ja auch das Thema Ducati Monster, ne? Habe ich ja von den Erfahrungen erzählt, wie die Veranstaltung gewesen ist mit Influencern, dies, das und auch über das Motorrad gesprochen. In der Zwischenzeit ist das Video veröffentlicht und ich habe natürlich, wie das immer so ist, bei diesen Videos Feedback bekommen. Ne? Die Kommentare sind ja da offen und ich hatte ja angedeutet, dass das Motorrad ja quasi ein Schritt zurück ist, ne? Und Ducati versucht, die verschiedenen Monster-Generationen in diesem Bike zu vereinen und ich finde auch, dass es gelungen und es ist vor allen Dingen im Vergleich zur Vorgängerversion ein deutlich monsterartigeres Motorrad geworden. Also deutlich monsterartiger, so muss ich es glaube ich ausdrücken, ne? So in Bezug auf die Vorgängergeneration. Und ich bin ja mit diesem Chassis, mit diesem Monocoque-Rahmen und diesem Motor auch schon ein bisschen vertraut, weil ich das ja von der Street Fighter kenne und von der Panigale kenne, von der neuen Fazo. Ich finde das ja ein richtig geiles Stück Technik, so, ne? Aber Manfred, wir nennen ihn jetzt Manfred, so einige Manfreds haben sich gemeldet und natürlich hier ihren Unmut zum Modell ausgelassen, so wie im Sinne von schöner Yamaha, aber wo ist das Ducati, ne? So als erste Aufhänger. Dann hatte ich so schön hier mit meiner alten Monster aus dem Jahr 1990 oder aus den 90er Jahren hat es absolut nichts mehr zu tun, denke ich. Ja, ist ja auch einfach 30 Jahre her, so, ne? Und ist ja auch ein völlig neues Motorrad. Und weil wir in der kommenden Folge ja so ein, wieder dieses History-Thema haben, und das ja ganz, ganz oft so der Fall ist, das ist ja gar kein richtiges Auto mehr, ne, das stinkt ja gar nicht mehr und hat jetzt Euronorm, ne, und das ist ja gar kein richtiges Motorrad mehr, es hat ja gar keine Vergaser, ne, und das ist ja überhaupt gar kein richtiges Motorradfahren mehr, weil es gibt ja Traktionskontrolle und dies, das, ne, wie ist das denn bei dir? Entwickelt sich das? Du fährst jetzt ja auch schon 20 Jahre Motorrad, ne? Entwickeln sich entsprechende Tendenzen auch bei dir, dass du denkst, na, früher war in Anführungsstrichen alles besser? Hast du irgendein Motorrad oder irgendwie ein aktuelles Modell, wo du denkst, boah, geil, das war eigentlich früher geiler, als es heute ist? Kannst du das nachfühlen? Sag mal, Jan, wie läuft eigentlich deine Suche nach einem neuen Motorrad? Die Saison steht jetzt ja vor der Tür.
Ja, du weißt doch, Geld ist knapp und ich suche halt eine wirklich gute Gebrauchte, aber machen wir uns nichts vor, mein Technik-Know-how ist eher nicht so gut und bei den richtig guten und günstigen Angeboten habe ich immer ein nicht so gutes Gefühl.
Ja, das fühle ich tatsächlich komplett, denn du kannst dich ja sicher an die Odyssee mit meinem Transporter erinnern. Wenig Kilometer, nur ein Vorbesitzer und auf den ersten Blick war das Ding ja der Deal des Jahres, hat sich dann aber zum Kostenmagnet entwickelt und inzwischen einige tausend Euro gekostet und unbekannte Vorschäden gab es auch.
Stimmt, das war ein richtiger Reinfall. Besonders ärgerlich ist ja, dass die guten Angebote oft mehrere Vorbesitzer haben und dann ist es immer besonders schwierig, auf Nummer sicher zu gehen und wirklich was über den Fahrzeugzustand zu erfahren.
Na, bis jetzt.
Habe ich schon wieder was verpasst, Michel? Was gibt's Neues?
Absolut, denn mit Car Vertical ist die Zeit der Unsicherheit in dem Fall endlich vorbei. Egal ob Auto, Transporter, Wohnmobil oder in unserem Fall natürlich Motorräder, mit Car Vertical kannst du die Historie eines jeden Fahrzeugs in Sekundenschnelle prüfen. Einfach auf carvertical.com die Fahrzeugidentifikationsnummer eingeben. Die findest du übrigens im klassischen Fahrzeugschein. Und Car Vertical ermittelt aus einer Vielzahl von Datenfällen, ob dein Wunschfahrzeug tatsächlich ein Schnäppchen ist oder sich zum Werkstattgarant entwickelt. Und das ist egal, ob es um Unfallschäden geht, Diebstahl, Kilometerstand, die Originalausstattung oder sogar echte alte Fahrzeugbilder. Auf CarVertical erfährst du alles, was du unbedingt zur Geschichte deines Fahrzeugs wissen musst.
Mega nice, aber das kostet doch bestimmt wieder richtig viel Kohle oder es gibt irgendeine Abo-Falle.
Na, auch da brauchst du keine Sorgen machen, denn bei CarVertical erkaufst du entweder eine einzelne Prüfung oder ein Paket von drei Checks. Es gibt also kein Abo und auch keine versteckten Kosten. Mit unserem Code GAS20 bekommst du sogar noch 20% Rabatt auf deine ersten Checks.
Hammer, jetzt habe ich richtig Bock auf Frühling und vor allem ein neues gebrauchtes Motorrad. Wie heißt die Website nochmal?
carvertical.com, also carvertical.com. Am besten gehst du aber einfach über den Link in den Shownotes. Und was mir gerade einfällt, falls du doch kein Motorrad kaufst, gibst du den Gasgeflüster-Rabattcode GAS20 am besten an deinen Papa weiter. Denn der sucht bestimmt was Neues, nachdem du ihm jetzt sein zweites Motorrad abgeluchst hast.
Ja, ich glaube, da wird er sich richtig freuen. Nee, eigentlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, ich finde nichts Unangenehmeres, als die Leute sagen, die früher war alles besser und bla 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 und so in der Vergangenheit leben. Und genauso, da waren wir initial hier mit Adelaide und Stadtkurs und so weiter. Ich hoffe, dass ich in meinem Leben auch nie so werde, dass ich sage, früher war irgendwie alles besser. So, früher waren Sachen anders, so würde ich es halt sagen. Und wenn man anfängt, so zu denken, dann verschließt man sich ja gegenüber der Zukunft. Und die wird sich halt immer verändern. Und das ist die einzige Konstante, dass es immer irgendwas Neues gibt. Es werden Sachen sich wiederholen, nehmen auch die Mode. Also auf einmal latschen Leute auch draußen mit Baggies rum. Das war bei mir in den Ende 90er, Nullerjahren, warst du voll der coole Dude, wenn du aussahst, als hättest du dir in die Hose gekackt so. Und genauso ist es ja mit Motorraddesigns. Dann sind sie eckig, dann sind sie wieder rund. Jetzt kommt auf einmal wieder lila in Mode und all solche Geschichten. Und es gab sicherlich so ein paar Spielereien, ja, nimm irgendwie sowas, du hattest einen Choke, musstest damit rumspielen, war eigentlich in der Summe ätzend, manchmal aber auch so ein bisschen nostalgisch nett, wie auch immer, jetzt bin ich froh, dass es irgendwie elektrisch ist, aber du, also ich kenne da jetzt kein Beispiel für die Leute, die da so sind, denn ich frage mich dann, warum schaust du dir denn so ein Video an, also wenn du so Fan bist von deiner 90er Ducati Monster, wie auch immer, dann bleib es doch so, aber warum guckst du dir den neuen an, wenn du es dann eh kacke findest, so, zwingt dich doch keiner.
Ja, du musst dir einfach sagen, dass du es kacke findest. Darum geht es ja auch so ein bisschen. Also ich meine, ich habe da ja auch überhaupt gar nichts dagegen. Die Leute können ja sagen, was sie wollen, so, ne? Und ich will ja auch nicht, ne? Du hast es ja gerade so schön beschrieben, ne? Wir wissen nicht, was in der Zukunft kommt. Sicher ist nur, alles verändert sich. Und das betrifft natürlich auch uns zwei, ne? Es kann natürlich sein, dass wir hier in 30 Jahren bei Folge 2598 Gasgeflüster sitzen. Und dann sagen, ach du, weißt du noch, früher war einfach alles besser. So, ne? Also es kann ja durchaus sein, dass wir auch diesen Weg irgendwann gehen und uns dann zurückerinnern und denkst, boah, damals, weißt du noch so, als wir uns über Traktionskontrolle und so unterhalten haben, jetzt schweben die Motorräder, das gibt überhaupt gar keine Räder mehr. Das war noch richtiges Motorradfahren, so, ne? Hast du noch gespürt, was passiert ist, so, ne? Wenn das Rad über den Asphalt abgerollt ist, ne? Und ja, wenn das Hinterrad gerutscht hat und so, ne? Heute,
wenn du aber diese fliegenden, in den Bordstein geknallt bist.
Genau, und heute quasi bist du ein Ganzkörper-Airbag, wenn du vom Motorrad wegfliegst oder vielleicht ist Motorradfahren vielleicht bis dahin auch verboten. Das ist ja auch so was Witziges, ne? Wenn du dir, wir haben jetzt ja die Diskussion rund um Wheelie Conny, ja, der uns jetzt ja über die verschiedenen Social-Media-Präsenzen noch jede Menge Freude bereitet, weil er sowohl auf TikTok, YouTube und auf Instagram sich zu einer viralen TT-Persönlichkeit entwickelt mit seinen Zitaten, die wir da so raushauen. Und da hast du ja quasi auch so das unterschiedlichste an Rückmeldungen, was man sich vorstellen kann. Ne? Die einen finden es ultra gut und das sind auch die dabei, oh, heute darf man ja gar nicht mehr so, ne? Wenn man Wheelie fährt und so ein lautes Moped hat, ist man sofort ein Proll. Ne? Das ist so die eine Fraktion und geil, Isle of Man, so, ne? Riskiert euer Leben. Und die anderen sagen ja, wie bescheuert, ne? Gehört gefühlt verboten, dass man das überhaupt macht. Ne? Die sind doch alle geisteskrank. So, ne? Und grundsätzlich ist das ja auch immer, ne? Wenn man so rückwirkend Dinge sieht, ne? Wir waren jetzt, die Tage waren wir essen, Domi, Grüße gehen raus, mein Darmstadt Ex-Kommilitone, der auch hier regelmäßig im Podcast zuhört, und wir saßen in so einer alten Kneipe, 200 Jahre alt der Laden und irgendwie seit 5 Generationen im Familienbesitz, und saßen da und haben da irgendwann festgestellt, ja, wenn wir hier vor 30 Jahren drin gesessen hätten zum Abendessen, hätten halt einfach alle geraucht, so, ne? Ist heute unvorstellbar. Selbst die Raucher, die Mehrzahl der Raucher sagt ja heute, ah ja, wenn irgendwo was gegessen wird, gehe ich raus, ne? Ich will nicht, dass die ganze Bude nach Rauch stinkt, ja, so, ne? Ja. Heute kannst du dir nicht mal vorstellen, ne? Und wenn wir in 30 Jahren hier rumsitzen und sagen dann, boah, kannst du dir vorstellen, damals sind wir einfach noch Motorrad gefahren und wir haben nur so ein ganz dünnes Lederleibchen angezogen mit so ein bisschen Plastikprotektoren drin, ne? Und ständig haben sich die Leute irgendwie die Knochen gebrochen oder das Genick oder sind irgendwo dagegen gefahren und gestorben, so, ne? Stell dir das vor, wie gefährlich war das so? Wie dumm sind die Leute gewesen, ne? Und ich bin mir sicher, dass irgendwann so dieser Punkt kommen wird, ne, wo wir da in der Situation sind, wo es dann vielleicht doch drum geht, keine Ahnung, können wir dieses Einspurfahrzeugfahren überhaupt noch zulassen oder müssen wir die Leute vor ihrer eigenen Dummheit beschützen, so, ne?
Absolut, aber jetzt lass uns mal endlich, ich habe nämlich Redebedarf, über die gegenwärtige Situation sprechen. Du hattest hier eine Vorlage nach der anderen geliefert und die muss ich jetzt auch endlich mal versenken. Weil du hast über Schutzkleidung gesprochen und bringt mich zu dem Thema. Also ich war auf der E-Mod in München, Freitagmorgen und es ist einfach erstmal schon mal...
Also quasi heute, ne? Das ist ja taufrisch, du bist ja quasi noch im Schweiße deines Antlitz quasi.
Ja, ihr hört
hast wahrscheinlich den gleichen Pulli angehabt.
Ey, ja, boah, und der ist auch voll geschwitzt. Ich habe, glaube ich, 25.000 Schritte heute absolviert. Völlig crazy. Ich bin da rumgelaufen ohne Ende. Und erstmal übertrieben. Ich gehe da heute Morgen hin, denk mir so, geil, Freitag, das Leben eines Selbstständigen so, leckt mich alle, ihr geht da am Wochenende hin. Ich hab schön easy. Da hat mir der liebe Michel sogar, oder der Arndt, Grüße gehen raus, Presseticket organisiert. Alter, ich hab noch nie im Leben ein Presseticket. Ich habe mich so richtig wichtig gefühlt. Erlaubt einem, früher zuzutreten. Also war ich um 9 dort, um 10 fängt die Messe erst an. Und du machst dir kein Bild. Diese fucking Messehalle, der Eingangsbereich, war komplett voll. Da standen komplett Menschen. Um 9. Und könnten noch nicht rein. Aber alle schon Ticket gekauft, stehen da. Ich denke so, Junge, was ist denn hier? Man muss dazu sagen, es ist die Motorradmesse in Kombination mit der Free, der Freizeit- und Reisemesse. Ich kann mir das nie merken. Das ist auch ein ganz guter Match. Das hat sich über die letzten Jahre so ganz gut entwickelt. Aber Alter, stehen die alle da. Und ich denke mir noch so, alles klar, das sind wahrscheinlich alle die mit den beigefarbenen Outdoor-Jacken, Westen so, die jetzt gleich erstmal halt zu den Campern und so weiter gehen. Latsch dann da ab 9 rüber. Erstmal hat es gar nichts gebracht, so früh da zu sein. Du hast zwar die Gelegenheit, dir das alles anzuschauen, ohne dass da irgendwelche Leute rumlaufen, aber du kannst dann noch mit niemandem am Stand quatschen, weil die dann irgendwie alle noch hier so Staub saugen oder dann machen sie so Team-Huddle und sagen so, und jetzt hier Ansage, dies, das, XY. Stand bei Metzler, hab mich aber dazwischen gestellt, da kann ich noch jemanden, hab mir einen Kaffee gezogen und dann stand ich da, hab mir es angehört, was bei denen...
Ist auch über glühende Kohlen gelaufen zur Motivation, Chaka, wir schaffen das. So.
Ne? Ja, genau, hat dann einfach so mitgehört. War dann auch bereit, Metzler-Reifen wieder zu verkaufen, kein Problem. Naja, auf jeden Fall wurden dann um 10 die Tore geöffnet und es war krass, was da los war. Alter Falter, die sind alle gar nicht zu den Camper-Vans gegangen, sondern tatsächlich super schnell zum Motorradbereich. Es war völlig wild. Das hätte ich nicht gedacht, an einem Freitagmorgen da so einen Trubel zu erleben. Und jetzt wollte ich aber eigentlich die Überleitung nutzen. Du hast gesagt, hier Schutzklamotten, dies, das und so weiter. Ich war zum Beispiel bei In&Motion, Airbag-Hersteller. Und was ich dann nochmal sagen wollte, fand ich echt krass. Ich habe die jetzt ein paar Mal schon online mir auch angeschaut und so und dachte so, ja, sieht ganz geil aus. Ist doch irgendwie immer gut, wieder auf so einer Messe sowas mal zu sehen und so eine Weste einfach auch anzuprobieren, muss ich sagen.
Hast du gemacht?
Habe ich gemacht. Und was ich richtig krass fand bei In&Motion, jeder Kunde, der da Bock drauf hat, darf gezündet werden. Hier die
Weste. Ach krass. Krass, ja. Krass.
Das habe ich dann nicht gemacht, weil das habe ich erst danach gecheckt und hatte dann keinen Bock nochmal, musste auch noch weiter und bla, viel rumgelaufen, wie gesagt. Aber ein anderer Kunde hat es da gemacht, bam! Und war schon sehr beeindruckend und war cool. Das hat Bock gemacht und die andere Überleitung, die ich hatte, war Simulation von Ride 6 kommend. Ich war von Moritz bei Cardo eingeladen, da mal hinzugehen. Auch erstmal krass, wie die sich entwickelt haben, so, ne? Cardo kennt ja jeder, der hier auch ab und zu hört. Wir nutzen ja auch die Intercom-Systeme und so. Die sind ja ganz schön groß aufgetrumpft in den letzten Jahren. Und letztes Jahr habe ich den Moritz nämlich auf der Messe kennengelernt und getroffen. Und da standen die noch bei so einem, ich habe es Gemischtwarenhändler genannt, also irgendwie so ein Motorradhändler, der halt Klamottenhelme und so weiter hatten. Und da hatten die so einen kleinen Tresen. Und überhaupt mit Moritz damals zu schnacken, war einfach unfassbar. Oder nee, nicht unfassbar, unmöglich, weil die Leute ihn halt quasi belagert haben. Die wollten alle ihr Cardo eingebaut haben.
Also heute Morgen meinst du da jetzt dann?
Nee, letztes Jahr.
Ja, so. Letztes Jahr.
Und dieses Jahr gehe ich da hin, jetzt haben die einen eigenen Stand. Und der war echt alter Falter, der war gar nicht mal so klein so und haben da einen Windkanal drin. Und wir hatten es hier, glaube ich, auch mal in der Folge mit der Pressemeldung, bla bla bla. Cardo hat ja einen eigenen Helm jetzt am Start, den sie selbst konstruiert haben, mit so einem Audiosystem halt irgendwie auch drin. Also Lautsprecher, die sind, ich glaube, nochmal 25% größer oder so als die du selbst einbaust, ja, weil die halt sagen, hey, den Helm haben sie halt quasi selbst gebaut, konnten halt von vornherein größere Kopfhörer einbauen, als wenn du das nachrüsten kannst, weil die meisten Helmhersteller quasi diese Ohrnische nur so groß haben, wie halt die meisten Ohren von Otto-Normalverbrauchenden sind. Und die haben das aber halt direkt größer gemacht. Super eng anliegend sozusagen, Carbon. Und wer das verpasst hat, gerne nochmal die Folge reinhören. Müsst einfach mal Gasgeflüster Intercom suchen. Da sprechen wir ganz intensiv über die ganzen technischen Details und so weiter. Und wer das verpasst hat, für den die Info nochmal. Carbon-Helme, super schwierig für Intercom, weil die quasi diese ganze Funk- und Mesh-Technologie schlucken. Und die haben jetzt aber selbst eingebaut und haben dann oben in den Helm nochmal so eine Antenne drin, dass es quasi besser funktioniert, bliblablub. Und haben halt jetzt damit den ersten Helm, der dieses ANC Active Noise Cancelling drin hat. Und mit diesem Helm kannst du dich dann in diesen Windkanal reinsetzen und dann pustet es dir halt mit 130 km/h den Wind in die Fresse so.
Und hast das jetzt gemacht?
Das habe ich natürlich gemacht.
Ja, ja, okay. Jetzt erzähl, wie war's?
Ja, es war schon krass, weil ich habe am Anfang gedacht, ja gut, kommt so ein bisschen Ventilator, was soll's irgendwie. Aber ich konnte tatsächlich mein Visier auch kaum aufhalten, weil es einfach echt, also es fühlte sich auch komisch an so, weil du hattest halt den Druck nicht auf der Brust, den du sonst, wenn du draußen Motorrad fährst, halt hast, ja.
Ja, ja.
Aber
ja.
Halt auf
dem Helm. Also es ist nur auf den Kopf quasi, du sitzt genau. Jetzt nicht auf einem Motorrad und
du doch, wirst komplett du sitzt
umströmt.
Motorrad.
Nein, also aber du wirst ja. Sitzt nicht auf dem Motorrad und du wirst komplett umströmt, ja. Sondern der Wind drückt quasi nur im Kopfbereich, in Anführungsstrichen, ja.
Genau. Sitzt du da drauf und Helm super gut, aerodynamisch recht stabil. Das ist ein Carbon-Helm. Ich fand, es war jetzt nicht der leichteste Helm, den ich jemals auf hatte, muss ich ehrlich sagen. Aber
ja, macht das Sinn, wenn die so einen riesen, ne, ich meine, ihr müsst überlegen, ne, die riesen Kopfhörer drin, Kopfhörer, ja. Immer ein Magnet mit drin, ne, klar. Du hast ja da schon relativ viel ja. Gewicht, so, ne.
Aber du hast natürlich jetzt ganz nett die Knöpfe so direkt am Helm, irgendwie rechts und links, so, einmal Lautstärke, dann kannst du das Active Noise Cancelling an- und ausmachen und sowas, ja, ist damit halt auch ganz gut verknüpft. Was der auch hat, ist vorne da an dem Kinnteil so zwei Leuchten quasi.
Ach
die
ja, blinken ja.
Dann auch mal kurz, wenn du das Active Noise Cancelling an- und ausmachst, dass du weißt, welchen Status du hast. Und können potenziell verknüpft werden irgendwie mit Navi-App, wie auch immer, dann leuchtet quasi der rechte oder der linke, je nachdem, wo du abbiegen musst.
Und das also wie so ein Head-Up-Display-Light, kann man sagen, so, ne?
Das genau, quasi, sehr, sehr angenehm, ja. Aber es war so nicht so ein Flash-Bam ins Auge und du wirst blind, sondern du nimmst es einfach so wahr. So ein bisschen wie bei modernen Autos der Totwinkel-Warner oder wie das heißt.
Also Totwinkel-Assistent, ja.
Ja, was du da im Rückspiegel hast. Also sehr, sehr angenehm, das war cool, aerodynamisch auch echt ganz angenehm so zu tragen. Das Active Noise Cancelling, also ich glaube, man darf sich jetzt nicht versprechen, dass man das gleiche Sounderlebnis hat wie in irgendeinem S-Klasse Maybach mit Bose, Bang & Olufsen Sound, wie auch immer.
Okay, pass auf. S-Klasse Bang & Olufsen, so, ne, das haben ja wenig Leute Zugang dazu. Ja. Was aber inzwischen viele Leute haben, sind Noise Cancelling Kopfhörer und man kennt ja quasi die Situation im Auto, in der Bahn oder vielleicht auch im Flugzeug, so, ne?
Ja.
Wenn du das damit vergleichst, wie würdest du das einordnen?
Naja, selbst mit dem Active Noise Cancelling, also. Wie würde ich es einordnen?
Du merkst, du hörst einen Unterschied.
Du hörst brutalst den Unterschied, wie halt auch bei solchen Kopfhörern, die du im Flugzeug ja. trägst, wie auch immer, ja. Aber die ja. Windgeräusche hast du natürlich immer noch. Und ich meine, es kommt auch natürlich darauf an, wie der Helm sitzt und so weiter. Ich habe einfach einen riesen Kopf und meine Ohren sind, glaube ich, anatomisch fragwürdig, wie auch immer. Du wirst natürlich nie diese gleiche Soundqualität haben. Du hast immer noch diese Windgeräusche. Der Bass und so weiter ist deutlich intensiver als jetzt auf den Helm, den ich jetzt zum Beispiel habe. Da ist es so, wenn ich da halt mit 100 fahre, da hörst du vom Bass nicht mehr viel. Es ist einfach so ein blechernes Scheppern. Ist ja bei den meisten Intercom-Systemen so. Das ist da schon deutlicher und in der Summe eine sehr coole Sache. Zusätzlich natürlich hast du auch in diesem Helm, wir haben glaube ich schon mal drüber gesprochen, dieses Notrufsystem. Du hast hinten so ein Bremslicht, der geht über so ein wie sagt man das, Giro-Sensor oder wie auch immer, über die Verzögerung.
Beschleunigungsmesser,
ja. Genau, geht da am Helm irgendwie was an, das habe ich da jetzt nicht gesehen, war da jetzt nicht angestellt und so. Aber war schon eine coole Nummer. Ich meine, der Preis ist natürlich schon happig. Ich glaube, die kosten 1300 Euro, wenn sie dann irgendwann im Sommer in den Handel kommen. Moritz meinte dann so, ja, aber wenn du hier einen Nolan oder was weiß ich kaufst für 800 Euro und dann noch irgendwie so ein Pectalk Edge drauf kaufst, bist du auch dabei. Ja, fair enough so. Gleichzeitig ist natürlich das Ding, wenn du dir jetzt so ein Pectalk-Ding kaufst, kannst du im Zweifel auch wieder ausbauen und einen neuen Helm reinbauen. Wenn dir halt der Helm für 1300 Euro einfach mal runterfällt oder so, das ist schon ein ganz schön bitterer Sturz so. Aber nichtsdestotrotz einfach eine coole Entwicklung. Ich finde es sehr spannend, was da irgendwie kommt. Da hatten wir es ja auch schon mal irgendwie drüber, dass da einiges passiert. Ja, also das war schon mal eine ganz, ganz coole Geschichte, die ich dort erlebt habe.
Ja, ich glaube, das ist natürlich halt auch, also nettes Feature, ne, und nettes Produkt, aber ist natürlich auch nicht für jeden Motorradfahrer oder für jede Motorradfahrerin so, ne? Also, wenn du jetzt eher Supersportler fährst oder irgendwie Naked Bike oder was auch immer, wirst du vielleicht auch nicht so einen komfortorientierten Helm haben wollen. Welt sieht anders aus, wenn du jetzt eher Touring-Motorrad oder Langstreckenmotorrad irgendwas fährst, ne, und halt einfach jede Woche 1000 Kilometer machst, weil du halt einfach für jede Gelegenheit und jede Strecke auch beim Reisen von A nach B das Moped nutzt, so, da ist das natürlich cool, ne, wenn du dich halt einfach aus oder abkapseln kannst, ne? Und dann halt unterwegs auch irgendwie telefonieren und Musik hören und Podcast, einfach nur, wenn du Strecke machst, so, ne?
Ja, voll.
Ist nicht das Produkt für jedermann, so, ne? Und ist man so. Muss natürlich auch dazu sagen, wenn du jetzt zum Beispiel hast du AGV gesehen? Also diesen Helmhersteller, ne? Der Valentino Rossi Helm sozusagen, ja. Waren die da?
Also, nee, die habe ich zumindest nicht wahrgenommen.
Da kostet so eine Mitte. Ich weiß nicht, so ein Helm kostet ja auch, ich glaube, 1200 Euro oder was? So, ja,
brutal. Brutal.
Und ist halt einfach
krankes Marketing mit, gell?
Ja, voll. Und es ist halt einfach eine super spitze, auch eine super spitze Zielgruppe, ne? Für irgendwelche ultrasportlichen Fahrer. Und dann hast du halt kein Intercom drin, ne? Und hast kein Noise Cancelling. Und du hast eher einen super lauten Helm, weil es halt ein Sporthelm ist, wo es halt nicht darum geht, dass du maximalen Fahrkomfort hast, ne?
Ja, die können ja also gar nicht ist alles so viel relativ verkaufen. So. Das meinst du, die machen noch für jeden verkauften Helm so eine Shampoosflasche auf? Und jetzt immer plopp, weil die müssen ja auch für so einen Helm eine Ultramarge haben, weil für 1200 Euro, wer kauft immer diese Helme? Gibt dann immer irgendwelche Rich Kids und so und dann wird wahrscheinlich da irgendwo in Italien abgefeiert. Wahrscheinlich werden die aber gar nicht mehr in Italien gefertigt. Egal. Nächstes Thema. Und jetzt, mit welchem mache ich denn weiter? Ah ja, mit meinem eigenen Ego-Ding. Regelmäßige Hörende hier wissen, dass ich ja mein Motorrad verkauft habe und mit dem Gedanken spiele, mir natürlich was Neues zu kaufen. Und mit dem Ansatz war ich da auch auf der Messe unterwegs. Vielleicht mal grundsätzlich zu den Herstellern. Mir haben ein paar Leute geschrieben, die auch auf der Messe waren und so. Hat bei den meisten leider nicht geklappt, dass ich die sehen konnte. Und ich war erstmal so in der Summe über die E-Mod sehr positiv beeindruckt. Ich glaube, es waren zwei Hallen, jetzt waren es wieder zweieinhalb, wobei diese halbe war halt überwiegend so eine Veranstaltungsfläche, auf der aber unter anderem auch ein Gast des Podcasts unterwegs war. Bernd Hiemer hat dort zusammen mit, wie heißt der, Dirk Manderbach, der Wheelie-Schule.
Ja.
Da Shows gemacht. Ich habe leider nur die letzten zwei Minuten gesehen, war aber ziemlich cool. Auf so einem ultra glatten Boden hat da der Bernd Drift gezogen und ist mit so einer fetten GS da rumgefahren. So, alter Falter, das kannst du dir im Traum nicht ausmalen, wie der das Ding da halt irgendwie bewegt. Mit ihm dann auch ganz kurz geschnackt, war super nett. Überhaupt für mich halt auch schon immer so ein Grund, wenn du so ein paar Leute da irgendwie kennst in der Szene, gehst da hin, kannst mit dem immer super cool unterhalten. Mega geil. Und so war ich in der Summe so, hey, sieht ganz gut aus. Kawasaki, Honda und Yamaha auch mit echt großen Messeständen da, wie ich fand. BMW Motorrad auch. Da habe ich bloß, ich weiß gar nicht, da habe ich verkackt, da irgendwie nochmal hinzugehen so. Wobei, ich habe dieses Konzeptding gesehen. Wie heißt der? C-Evolution? Nee, wie heißt denn dieses Ding? Der C1-Nachfolger. C4.
C04.
Ja, oder der mit dem Käfig.
Ach so, ja. Ja, genau. Vergessen. Ja, aber ja.
Fand ich geil.
Die Elektroschleuder.
Fand ich geil. Also, wenn ich mir vorstelle, da wieder so dödelig rumzufahren, ohne Helm und dann so ein Käfig um einen rum. Das hat mir schon gefallen. Aber auf jeden Fall die asiatischen Hersteller da sehr präsent, beziehungsweise die japanischen. Auch einfach wirklich schön so zu sehen, was sie da irgendwie so haben und was für eine Produktvielfalt. Und die Yamaha R9 gesehen, sehr, sehr schönes Ding irgendwie. Aber da muss ich halt sagen, war jetzt halt, ist nicht in meinem Kaufziel, weil so neu dann eh nicht, viel zu teuer, bla, kein Bock so viel Geld auszugeben, deswegen das dann sein lassen und dann steppte ich hier aber so um die Ecke und auf
Achtung, einmal, Achtung, eine Frage muss ich noch stellen, so, ne, also ja. wir nähern uns ja dem Casus Knactus, ne, also die alles entscheidende Neuigkeit, die du mir ja schon angeteasert hast. Und ich muss jetzt diesen Bogen noch so ein bisschen etwas überspannen sozusagen. Du hast jetzt die verschiedenen Mopeds erwähnt, ne? Hast du denn auch auf einem drauf gesessen? Also hast du nur geguckt oder hast du auch mal irgendwie so Probesitzen irgendwo gemacht? Also so ist ja dieses, ich bin ja so oft in diesem Bereich unterwegs und habe so viele Gelegenheiten. Ich renne da ja ganz oft durch und irgendwann, wenn ich am Abend so einen Messetag Revue passieren lasse, fällt mir halt einfach ganz oft auf, fuck, so, ne? Ich habe da nicht richtig geguckt, ich habe das nicht angeschaut, ich habe mich da nicht drauf gesetzt, so, ne? Wollte ich eigentlich dies, das, so, ne? Weil es halt einfach so nicht im Fokus ist. Wie war es bei dir? Hast du denn auch mal den Fingernagel in den Reifen gesteckt und irgendwie den Tank angetatscht, boah, der Lack ist aber geil, an den Aufklebern rumgeknüppelt, oder ist es ja nicht unterlackiert, so. Ja. Wo warst du dran?
Leider auch kaum die Zeit für gehabt. Ich saß, glaube ich, außer auf dem, was ich jetzt gleich erzählen möchte, auf einem drauf, das war von Honda irgendein Motorrad, ich weiß aber auch nicht mehr welches.
Irgendein Motorrad?
Ja, oh mein Gott. Es war irgendein Naked Bike. Und dann aber auch einfach so wild auf den Knopfen rumgehackt. Dann auch so geil, habe ich so mit mir selbst gesprochen, ne? Mich so draufgesetzt und die Motorräder sind ja immer vorne an der Achse so verschraubt, dass sie halt nicht umfallen können. Mhm. Und das Motorrad stand aber nicht gerade. Also quasi der Hinterreifen stand halt nicht gerade zum Vorderreifen, das ist eine gerade Linie, sondern so leicht drauf. Und das merkst du halt sofort, wenn du dich dann draufsetzt. Auf das habe ich mich auch draufgesetzt. Und innerlich dachte ich so, Hier wurde aber nicht sauber gearbeitet. Und so Allmann-mäßig bin ich da auch weitergelaufen. Da habe ich nämlich auch bei Yamaha gesehen. Also, wie gesagt, hier ist Ultraschnee, gestern ganze Zeit Scheißwetter und so weiter. Aber dann komme ich da an den Stand, dann stehen da zwei Motorräder und der Hinterreifen einfach noch so richtig dreckig, weißt du, so Sand, den du halt, wenn du den auf dem Messestand rollst, damit schiebst.
Ja.
Und dachte ich mir so, also, was ist denn hier los? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also müsst ihr mal die Reifen putzen, ja? Wie, weil sonst kann ich da nicht mit meinem Fingernagel sorgenfrei reindrücken und sagen, boah, der Pneu kann nichts, der ist viel zu hart. So. Also das war leider wieder zu knapp, aber auch der Tatsache geschuldet, dass es halt einfach so ultra voll war. Das heißt, wenn du dich auf die Motorrad setzen wolltest, war schon einiges los. Naja, deswegen die raus. Ducati war noch da, aber wieder mit so einem Händler. KTM war nichts dort. Kawasaki mittlerweile auch zusammengelegt mit, wie heißen die?
Bimota.
Bimota, ja, genau.
Die,
ja,
also die haben aber eine Kooperation so, ne? Die machen, die sind ja quasi die...
Ja, aber letztes Jahr waren die noch einzeln da. Das heißt, du hattest dann auch bei Kawasaki so ein bisschen mehr Platz. Hm. Hat mich der Thomas auch darauf aufmerksam gemacht via Instagram-Nachricht, weil er meinte, er war gar nicht so zufrieden. Also er hat die Messe gar nicht abgefeiert. Für ihn war es irgendwie kleiner, hat gemeint, nicht mehr so geil. Er wollte sich eigentlich eine Airbag-Weste auch kaufen, hat da wohl nicht die richtigen Händler für gefunden. Ich muss sagen, ich hatte jetzt einen sehr, sehr guten Eindruck. Naja, und so laufe ich um die Ecke und was sehe ich da in so einem kleinen Eckstand? Es ist die Marke Zero.
Bam, bam, bam.
Und dann war ich natürlich total angezündet von dem Eindruck, den du ja hattest. Wer das verpasst hat, auch nochmal ein paar Folgen zurückgehen. Zero XE hattest du ja jetzt im Dauertest. Und sehe die da hinten vermeintlich stehen und denke, oh, sieht schon ganz geil aus und so. Und komme dann mit dem Dude da irgendwie so ins Gespräch. Lirum Larum, cool, hab erzählt hier, Michel hat da fröhlich getestet und so. Und dann stellt sich raus, es war gar nicht die Zero XE, sondern es war die kleinere Version davon. Die
XB.
Die nur 45 km/h fährt. Und nebenan ist die XE. Und die ist ja viel größer, als ich gedacht hätte. Also es war ja krass. Und ich dachte so, da, auf die habe ich mich dann nämlich draufgesetzt. Und war erstmal ultra angefixt, wie leicht die tatsächlich ist. Ich dachte irgendwie, die wäre viel, viel schwerer. Ich hätte jetzt erwartet, dass es viel aufwendigeres Ding ist. Und dann dachte ich so, boah, ja, okay, geil. Und habe ihm auch so meinen Struggle so ein bisschen erzählt, dass jetzt das Problem ist, mit meiner BMW letztes Jahr habe ich vielleicht 2000 Kilometer gefahren. So. Sonst hatten wir irgendwelche Testmotorräder, ich war mit anderen Leuten unterwegs, wie auch immer, hat sich einfach nicht so hingehauen und so. Und eben auch den Struggle erzählt, dass ich halt aus München jetzt hier nicht einfach sage, ja, also wenn ich hier eine Tour mache, dann muss ich halt mindestens 4-5 Stunden einrechnen. Minimum, eher 6-7, damit ich halt auch geile Strecken habe, weil ich immer erstmal aus München rausfahren muss, dann in die Bergregion kommen muss, wo die Pässe auch passen, wo es nicht gesperrt ist und so. Dass ich dann halt gesagt habe, so da lohnt sich's eigentlich halt gerade nicht, weil ich die Zeit habe, mir jetzt ein Motorrad für irgendwie 15.000 Euro zu kaufen, das dann hier aber eigentlich irgendwie mal rumsteht. Das heißt, ich will eigentlich eh einfach nur so eine geile, kleine Spaßmaschine irgendwie, mit der ich einfach nur mal 2 Stunden im Zweifel auch mal so einen Waldweg langballern kann. Oder halt irgendwie so einfach nur eine Dreiviertelstunde, da geht's hier raus an so eine Strecke, da ist so eine Kurve, da regen sich natürlich immer die Anwohner auf, weil da halt alle mal hoch und runter fahren. Aber wo ich das dann halt genauso machen kann. Und deswegen komme ich auf genau so ein Ding und dann habe ich im Moment ja auch ein Projekt in Starnberg bei dem Schickeria 2.0 Standort und das sind von mir hier irgendwie 30 Kilometer und da muss ich im Moment immer relativ mit dem Auto hinfahren. Da meinte er, ja, die Distanz kannst du ohne Probleme machen so. Muss aber halt vielleicht dann irgendwie halt täglich wieder laden, aber funktioniert irgendwie. Und dann kam er aber drauf und hat gesagt, naja, aber es gibt ja die Zero FX heißt die. Und die haben sie gerade... Also die ist noch mal größer als die Zero, wie ist sie jetzt? XE. So.
Mhm.
Die schafft locker über 100 Kilometer. Noch mal ein bisschen größer. Nicht ganz so crossig, aber schon noch so ein bisschen dieses Segment. Und haben die zu einem krassen Messepreis. Also die kostet normalerweise über 10.000 und jetzt hatten sie die dort in der Aktion für irgendwie 8.500 oder sowas, ja. Mhm. Also irgendwie super fair und noch mal quasi 2 mehr als die andere. Und dachte ich so, oh, schon geil. Die hatten sie bloß leider nicht da am Stand. Er hat mir jetzt aber den Zettel mitgegeben, wo du nochmal mehr siehst. Und ich muss mir die jetzt mal anschauen, weil da bin ich schon massiv angefixt von, muss ich echt sagen. Wir hatten es ja vorhin von wegen gute alte Zeiten. Für mich wäre das so ein Schritt, einfach mal irgendwie auch ausprobieren, sowas irgendwie machen. Jetzt habe ich sie bloß vorhin mal in Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal ganz kurz gegoogelt und muss mich hier jetzt kurz über ein anderes Thema auslassen, weil die Website von Zero funktioniert ja nicht. Mir wird einfach diese dämliche Zero FX gerade nicht angezeigt. Da kommt immer irgendein Fehler.
Wirklich? Also ich habe jetzt, während du das erzählt hast, habe ich jetzt natürlich sofort, das war doch letztes Mal auch schon so, dass BMW dir das nicht angezeigt hat.
Ja.
Wahrscheinlich denken die Hersteller immer, Jan ist, wie ich es letztes Mal schon angedeutet habe, ultra im Rant-Mode, ne, und zeigen dir das einfach nicht an. Ich schicke dir jetzt einfach mal den Link von...
Ey, hallo, was? Ja, aber pass auf, ich hatte das in der amerikanischen Ansicht, und in der amerikanischen waren halt so Miles und sowas. Dann habe ich auf Deutsch gewechselt Funktioniert nicht. Dann denke ich, okay, jetzt gehe ich mal auf Englisch oder sonst was. Application Error, a Client, bla bla bla, irgendwas funktioniert
da nicht. Ah, okay, 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 alles klar. Ja, auf Englisch sehe ich es nämlich tatsächlich auch. Also das könnte durchaus sein.
Aber ich will es ja auf Deutsch haben. So, es funktioniert Deutsch. Nicht. Und dann habe ich es gegoogelt und jetzt muss ich mal hier einen kleinen Hass loswerden. Das hat jetzt gar nicht so viel mit dem Motorrad zu tun, sondern mit diesem scheiß Thema KI. So, und beispielsweise, also sind super wenig Suchergebnisse irgendwie erstmal da zur Zero FX. Und dann kommst du aber auf 1000 PS. Und Nils Müller, auch schon mal hier im Podcast gewesen, postet auf LinkedIn immer regelmäßig, wie viel KI er nutzt. Und so hat er sich auch offensichtlich auch die Website von 1000 PS ausgerichtet. Auf jeden Fall ist hier nämlich ein Vergleichstest. Der Zero FX 2025 versus Zero FX 2024. Und der Text dazu ist einfach eine Frechheit. Ey, da müsst ihr mit KI echt mal ein bisschen vorsichtig sein. Der ist nämlich hundertprozentig KI generiert. Weil da steht dann zum Beispiel... Der Zero FX 2025 mit ihrem Elektromotor steht die Zero FX 2024 mit ihrem Elektromotor gegenüber. Ach was. Also so allein schon mal das so, ne? Du würdest ja jetzt auch nicht sagen, bei einer Ducati Monster steht mit Verbrennungsmotor steht die Ducati Monster mit Verbrennungsmotor gegenüber. Ach was. So, die FX 2024 hat mit 44 PS bei 4.500 Umdrehungen einen mächtigen Leistungsvorsprung im Vergleich zu FX 2025 mit 21 PS bei 4.300 Umdrehungen pro Minute. Habe ich irgendwas falsch verstanden? Das kann doch irgendwie alles nicht sein. Geht dann irgendwie immer so weiter, Text, bla bla bla, und am Ende steht dann auch, der Radstand der Zero FX 2025 misst 1438 mm, die Sitzhöhe beträgt 881 mm. Die Zero FX 2024 ist von Radachse zu Radachse 1438 mm lang und ihre Sitzhöhe beträgt 881 mm. Exakt dasselbe so. Hört auf mit so einer KI-Scheiße, wenn es scheiße ist. Setzt es ein, wo es Sinn ergibt. Und das Ganze geht aber noch weiter.
Dann also, die können, also da, auch da habe ich überhaupt gar kein Problem damit, aber bitte lest es doch nachdem wir es gemacht haben, lest es nochmal durch, lest es
Korrektur, ja,
so, ne? So. Also, und das Schlimme ist aber, also, ne, jetzt können wir ja so den Rundumschlag machen, die Leute bockt es halt nicht. So, ne? Es ist auch dieser ganze KI-Slop, ne, in Videoform, der dir ja quasi reingespült wird, ne? Ja. Wenn du dir anguckst, was dir die Leute teilweise per WhatsApp oder über die ganzen Social Media Portale in die DMs schicken, denkst du einfach nur, seid ihr alle geistig behindert? Was soll diese Scheiße? Es ist so offensichtlich, dass es halt einfach nur, es ist auch nicht witzig, so, ne? Es ist einfach nur dumm. Es ist einfach nur
dumm. Ja, stumpf. So von wegen künstliche Intelligenz führt zu realistischer Dummheit. So, glaube ich, kann man es sagen, oder biologischer Dummheit offensichtlich.
Ich habe mich aber auch drüber aufgeregt, ganz kurz, diese Werbung für die WM in den Öffentlich-Rechtlichen, wenn ich es richtig in Ordnung, ich habe das, glaube ich, gestern Abend gesehen, so dieser Trailer für die Olympia-Übertragung, Cortina, Mailand, so, ne, ist KI generiert, so, ne, und es ist, also A, sieht schlecht aus, ich meine, es steht auch oben links in der Ecke, ist KI generiert, so, aber es ist halt einfach schlecht, ich möchte das nicht sehen, so, ne. Es ist einfach, nee, ich will, dass mir Leute antworten und ich will, wenn irgendwas dumm läuft, dann müssen es Leute passieren, so. Und,
ja, na gut, also wenn ich manchmal Kundenservice erlebe, dann wäre ich schon froh, wenn es auch einfach eine KI machen würde, dann käme das Gleiche drauf raus. Aber
ja, First Level ist ja so wieder was anderes, so, ne, aber.
Es kommt ja immer auf die Situation drauf an. Aber jetzt suche ich halt eben weiter und wenn es halt einfach falsch ist, dann ist halt kacke. Weißt du, wenn du denkst, okay, hier ist eine Formulierung vielleicht so ein bisschen, okay, aber so, pass auf. Andere Seite, evautos25.de ist natürlich auch seriös des Todes so. aber da geht's, letztes Update 15.12.2025 rund um die Zero FX Elektromotorrad Testbericht. Wir stellen das Zero FX 2025 vor. Ein Motorrad, das von den innovativen Köpfen von Zero Motorcycles in den USA entwickelt wurde. Das Auto ist ein Leuchtturm für umweltbewusste und Nervenkitzelsuchende. Willst du mich verarschen? Das Auto? So? Also, wenn du jetzt irgendwo ein Zahlendreher drin hättest, aber du sagst, der KI offensichtlich schreibt man einen Testbericht über ein Motorrad, das offensichtlich niemand gefahren ist. Und im zweiten Satz steht, das Auto. Da könnte ich ja ausrasten. Der Zero FX 2025 fährt nicht nur, er tanzt auf und neben dem Asphalt. Was sind das für Formulierungen? Hör auf mit der Scheiße. Hör auf mit KI-Kacke, Mann. Motorradfahren ist Emotion und nicht so ein Rotz. Und wenn
ich glaube, das ist vermutlich gar nicht mal ein KI-generierter Text, sondern es ist nur ein englischsprachiger Text, der mit KI auf Deutsch übersetzt wurde. Und das ist ja das große Problem, dass halt die Sprache, die English? Wir nutzen.
The Zero does not only drive, it's dancing on and off-road. Weil es wäre ja quasi so ein bisschen das Englisch. Das formuliert da auch niemand. Michel, nimm jetzt nicht in Schutz. Es ist einfach eine riesengroße Scheiße.
Es, Ich wollte nur hinterher schicken oder noch dazu sagen, dass es bei uns im Motorradbereich natürlich super speziell ist und ich hoffe, weil ich mich gerade so über die dummen Leute aufgeregt habe, ne, dass halt quasi unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einfach clever sind, ne, und sich hier keinen Bären aufbinden lassen und so einen Quatsch nicht angucken oder durchlesen und halt einfach merken, das ist, kann nicht valide sein, weil wir ja eine ganz besondere Art von Sprache verwenden, ne? Also wie wir Fahrsituationen beschreiben, wie wir Emotionen, die wir während der Fahrt erleben, beschreiben, ne? Wie sich Dinge anfühlen. Das beschreibt ihr Motorradfahrer ganz, ganz anders, als man, also du erlebst es ja einfach ganz, ganz anders, als das beim Autofahren oder beim Radfahren oder wie auch immer passieren würde, so, ne? Und dadurch hast du eine sehr spezielle Sprache und KI kann das einfach noch nicht gut. Und ich denke mal, Nils Müller wird zwar sehr viel Zeit und Energie und Geld auch investieren, um seine Modelle irgendwie zu trainieren und so, ne? Und selbst da ist es halt scheiße, so, ne? Also ich bin ja für ein Gütesiegel, man-made, also nicht von Männern, sondern von Menschen, human-made meinetwegen,
Toll.
Das ist guter Content. Und ich habe aber auch die Hoffnung, dass es eben bei uns im Motorradkontext, wenn es eben nicht nur Zahlen, Daten, Fakten getrieben ist, ne, also wenn jetzt irgendwie Pressemitteilungen rausgekommen sind, drei neue Modelle vorgestellt und die stellst dir gegenüber, so, ne, keine Fahreindrücke mit drin, dann kannst du es natürlich auf diese Art und Weise machen. Aber alles andere, was jetzt irgendwie so real existierende Eindrücke bedarf, ne, dass wir da hoffentlich noch so ein bisschen geschützt sind. Aber egal. Also, du bist jetzt auf jeden Fall auf dem Elektro-Trip.
So, voll. Also es hat mich richtig angefixt und dann dachte ich schon so, ja, schon geil, irgendwie schon irgendwie Bock. Die haben auch nochmal bestätigt, das, was du erzählt hast, dass sie allen sagen müssen, ey, gib am Anfang vorsichtig Gas, weil die Leute so unkontrolliert Wheelies ziehen, weil da so viel Drehmoment dran ist. Naja, und als hätte es den Wink des Schicksals gebraucht, latsche ich weiter und stehe gerade einfach nur rum, glotz irgendwie auf den Hallenplan, wo ich irgendwie hin muss. Spricht mir einer an, so, ey, und bla bla. Dann drehe ich mich um. Und labert mich halt einer einfach vom Stand an. Und jetzt habe ich den Namen vergessen. Fuck, ich habe mir das extra quasi abgespeichert. Das ist einfach eine Motocross-Strecke hier in der Nähe von München. Und die sagen halt so, ja, ey, für 40 € am Tag kannst du da auch Motocross fahren. So, brauchst gar nichts weiter. Und dann meine ich so, ja, ey, spannend, dass du sagst. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Wenn ich mir jetzt wirklich so ein Elektro-Ding kaufen würde, was nicht krank Motocross ist, aber halt so ein bisschen Enduro-mäßig. Dürfte ich damit auch umfahren? Sagt sie, ja, gar kein Problem, es werden immer mehr, so, komm auf jeden Fall vorbei. Dachte ich so, Alter, was ist das für ein Wink mit dem Zaunfall? Weil das wäre ja, ich meine, ich werde nicht dieses Hobby jetzt frönen können, dass ich sage, ey, ich gehe jetzt jedes Wochenende auf eine Motocross-Strecke. Das würde auch mein Körper nicht mitmachen. Wir haben gesagt, wir werden älter und so weiter. Aber wie geil wäre das? So ein Ding, mit dem du rumfahren kannst, du musst halt, weil es Elektro ist, jetzt nicht krass viel umbauen. Es kann nicht so viel am Arsch gehen. Die haben halt auch zu mir gesagt, so, ja, gröbste Problem, was halt mal passieren kann, ist, dass irgendeine Platine durchbrennt und du nicht losfährst. Aber wenn du nicht den Rahmen halt wegschmeißt, du kannst nicht einfach Öl verlieren, bliblablub, so, super wartungsextensiv, so, ultra. So, und dann dachte ich schon, alles klar, ausgemachte Sache, Jan kauft sich jetzt so ein Enduro-Elektro-Ding, ist durch. Und dann latsche ich weiter und dann komme ich aber noch an einem anderen Stand vorbei. Und was sehe ich da? Und die hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Trikes.
Ultraviolett,
Jan kauft sich
nein.
ein Dreirad.
Hör mir auf, Ultraviolett F11 Mach 2. Also vielleicht nennt man die auch anders, keine Ahnung. Hast du von dem Ding schon mal gehört?
Irgendwie klingelt was, aber ich muss es jetzt tatsächlich googeln, tatsächlich
Oh,
nebenbei,
sehr
so, weil ich
normalerweise meine Aufgabe. Ich packe dir sonst den Link hier auch einfach parallel rein. Das kriegt ihr natürlich jetzt an den Lautsprechern gar nicht so mit. Ich beschreibe es schon mal. Ein Naked Bike, so, sieht ultrasportlich aus. Vorne so ein bisschen die Maske wie so eine F900 Roadster und jetzt habe ich die Hoffnung, dass Michel den Link mittlerweile geöffnet hat und weiter beschreiben kann, was er da so wie sieht.
Also ich habe das ja parallel schon geöffnet und es sieht eben aus wie ein Elektro-Roadster, würde ich jetzt sagen. Boah, mit was lässt, also es wirkt, Naked Bike trifft es nicht ganz, weil es eigentlich fast ein voll verkleidetes Motorrad ist, wenn man sich den Akkublock und den Elektromotorbereich so anschaut. Nur die Lampenmaske und der vordere Bereich ist eben nicht durch eine Frontverkleidung umgeben, ne? Also wenn du dir
Ja.
das Ding so anschaust, ne, es ist ja eigentlich ein voll verkleidetes Motorrad. Wie soll ich sagen? Du hast ja nicht diesen klassischen Motor wie bei einem Naked Bike im sichtbaren Bereich. Die Gabel ist komplett voll verkleidet, ne? Wahrscheinlich auch so aerodynamisch gestaltet, um da noch ein bisschen Leistung rausholen. Und ich muss sagen, es sieht fancy aus. So die Schwinge mit Oberzug wirkt sehr sportlich, halt auch so in verschiedene geometrische Flächen aufgeteilt, wirkt so ein bisschen kantig. Sieht auf dem ersten Blick schick aus, muss ich sagen. Taugt mal.
Voll. Und ich habe mich auch draufgesetzt. Das war doch das andere Motorrad, auf das ich mich draufgesetzt habe. Und es war halt, nicht ganz so wie bei anderen so Kindermotorrad, ne? Also ist jetzt schon nicht das Größte, sitzt schon so ein bisschen klein drauf, aber hat mir ultra gefallen. Leider konnte ich da mit niemandem sprechen. Angeblich kommst du damit irgendwie sogar über 200 Kilometer weit. Das wäre natürlich eine Ansage. Fährt bis zu 155 km/h laut den Herstellerangaben. Das muss man dann natürlich irgendwie alles nochmal checken. Und ob du mit den 155 km/h weiter als 20 Kilometer kommst, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sah das mal ultra geil aus. Habe ich mir mitgenommen quasi auf meine Checkliste, das im Nachgang jetzt nochmal zu eruieren. Also der schnelle Kauf wird es jetzt nicht, aber ich habe so ein bisschen so eine Hausaufgabenliste, was ich jetzt machen muss. Und ich glaube, es ist halt auf jeden Fall unweigerlich so, dass dieses Jahr noch irgendwas da kommt. Was nicht also, kommt, ja?
Darf ich dir ein paar Tipps geben?
Ja, bitte.
Ja, pass auf. Also, passenderweise zu deiner Zero-Erfahrung kommt jetzt heute, wenn ihr die Folge am Sonntag hört, kommt das Video raus zur Zero XE. Ich hatte die jetzt ja einige Wochen lang, war viel damit unterwegs und mir hat das Motorrad ja auch so ein bisschen angetan. Ich finde das einfach super cool. Habe aber auch quasi die eine oder andere Erfahrung damit gemacht, die dir da vielleicht ein bisschen weiterhilft. Ne? Also was ich dir auf jeden Fall sagen kann, diese Starnberg-Geschichte, das ist wäre easy von der Entfernung. Ne? Also du kommst auch quasi hin und wieder zurück, müsstest dann halt in Anführungsstrichen zu Hause laden. Ist auch überhaupt gar kein Problem, weil du den Akku rausnehmen kannst. So, ne? Ist innerhalb von 2 Minuten passiert, dann stellst du dir ins Wohnzimmer oder in die Garage oder in den Keller, whatsoever. Und hängst das Ding am nächsten Tag wieder rein. Müsstest aber vermutlich jeden Tag quasi laden. Das ist natürlich ein Punkt, aber was viel ausschlaggebender ist bei dieser Distanz, ist die Geschwindigkeit. Du solltest dir auf jeden Fall was holen, was deutlich mehr als 100 km/h fahren kann, weil die XE bei 85 abgeriegelt ist und es gibt quasi in dieser Kategorie auch Mopeds, die schneller als 100 fahren, wenn du größere Distanzen überwindest und die halt quasi auf der Bundesstraße fahren musst. So, ne? Also bei mir, meine Strecke sind so 8 bis 10 Kilometer und ich kann halt auch überlegen, fahre ich auf der Bundesstraße, die ist hier bei mir parallel zur Autobahn, vierspurig, baulich getrennt, ist quasi wie eine Autobahn und ich fahre dann immer auf den Standstreifen, weil du mit 85 km/h einfach zu langsam bist, so, ne?
Ja, ja, das rollendes Hindernis ist dann auch
so, ne? Und so, ja. Genau, also das ist, die Strecke ist so kurz, dass es gar kein großes Problem ist, dass du irgendwie mit LKWs oder sowas hast, aber du bist halt einfach einen Tick zu langsam. Und an der Stelle, ich habe mich am Anfang gefragt, warum hat die Zero XE einen Tempomat? Aber das ist genau für diesen Fall. Wenn du halt auf Bundesstraße 10 Kilometer überwinden musst, so, ne, dann fährst du halt einfach Vollgas und drückst in oder 70 oder was auch immer und machst diesen Tempomat rein und musst dann halt nicht wie so ein, wie früher mit der 50er, so wie wir das halt gemacht haben, nur dass es halt jetzt macht, ne? Da quasi die Distanz überwinden, so, ne? Also 100 absolut. Ist Pflicht.
Und aber deswegen also, wird
diese sagen wir 110 FX. Sollten Pflicht sein.
Ja, ja, deswegen wäre diese Zero FX auch das relevante Ding so. Ich muss mir die nochmal anschauen. Auf jeden Fall ultra geil. Und jetzt die Überleitung, also ich werde mir das Video natürlich anschauen. Ich
will, wie Achtung, alle Achtung, Achtung. Pass auf. Bedenke, ne? Die Zero FX, ich habe mir das angeschaut, ich kenne das Modell noch, also das ist quasi so Weiterentwicklung von einer von den ersten Generationen. Ich bin mir nicht ganz sicher, habe ich es nicht gesehen, du kannst den Akku da nicht rausnehmen, dann hast du schon wieder ein Problem.
Ja,
dann hast du schon wieder ein Problem, so, ne?
Naja, und dahin die ist nicht, dass ich eine Garage habe mit Stromanschluss, so unten, wo eingesteckt und so, easy.
Aber nur, wenn du zu Hause bist, ne? Wenn du irgendwo anders laden musst, hast du sofort ein Problem. So, ne?
Weil du halt, kannst du an Schnellladestationen gehen, zahlst halt sau viel Geld. Dafür, dass du mit so einem Adapter trotzdem nur den Schuko-Strom rauskriegst, so.
Wollte ich sagen. Aber du musst dir den Adapter wieder dazu kaufen, so, ne? Also ich muss sagen, dieses Akku-Wechsel-Ding, jetzt sind wir schon ganz schön deep drin in der E-Motorrad-Bubble, so, ne? Dieses Akku raus und einfach ins Büro stellen und laden, finde ich halt einfach super cool. Genau. Und was wollte ich noch sagen? Genau. Und die FX, ne? Da ist die XE schon das Offroad-tauglichere Motorrad. So, ne? Damit kannst du halt auch mal quer durch den Wald fahren. Das machst du.
Ist so.
Machst du mit der XE, mit der FX machst du das nicht. Mit der XE geht das. So, ne?
Also, du kennst mich ja, ich bin halt einfach immer super leicht anzuzünden. Ich laufe da an dem Messestand lang, sag, alles klar, ist gekauft so. Dann lauf 2 Schritte weiter, dann zeigt mir jemand diese Ultra-Wireless, sag ich, alles klar, ich kaufe lieber die. Deswegen wissen wir beide, dass ich heute auf keinen Fall irgendwas kaufen sollte, die Kreditkarte nicht zücken sollte, aber. Ich bin auf jeden Fall angefixt. Also irgendwas wird dieses Jahr da kommen. Ich bin einfach viel zu heiß darauf, das auszuprobieren. Und da habe ich auch richtig Bock auf was Neues. Weil ich kam einfach zu der Erkenntnis so, ja, es gibt schon auch einfach herkömmliche Motorräder, die mich ultra bocken, die ich auch ultra Lust habe zu fahren. Aber ich bin mir sicher, allein zu unserer Ausfahrt werden wir wieder irgendwas Geiles mit dabei haben und irgendwie fahren und so und was ausprobieren. Und denk mir so, hey, aber vielleicht sollte ich mal was komplett anderes als so herkömmliches nehmen. Und wenn ich mir jetzt selbst was kaufen würde, kaufe ich mir halt nicht für 20.000 Euro irgendeine Ducati Street Fighter, nur weil ich sie richtig geil finde, weil mir das einfach, dann zu viel Kohle ist, so.
Ja.
Aber halt so ein Ding für einen Zehner und ich sage halt, ey, ich probiere jedes Mal was anderes aus. Schlimmste, was passiert ist, ich verkaufe sie 2 Jahre später für 3.000 Euro weniger, wäre schon sehr bitter. Und sag, aber dann kann ich den Haken dritter machen.
Genau, das ist noch ein Punkt, den man hinterher schicken muss. Ich meine, du hast natürlich dann ein neues Motorrad und es ist kein Verbrenner. Das heißt, der Wartungsaufwand beim Antrieb ist natürlich gering. Was man aber dazu sagen muss, ne, wenn man, also bei Zero wird dir das wahrscheinlich nicht passieren, weil die ja quasi die Ältesten am Markt sind und jetzt auch sehr, sehr viel Energie in die Expansion und quasi auch die Unternehmens- und Markenbildung stecken, ne? Wenn du jetzt aber so ein Mini-Produkt hast, ne? Also es gibt ja ganz, ganz viele Bestell-Elektromopeds oder Roller, was auch immer, ne? Das hat für mich im Moment noch so ein bisschen diesen Supermarkt-Roller-Charakter, ne? Also früher gab es ja diese 50-Kubik-Roller im Supermarkt, ne? Wenn du damit irgendwo hingegangen bist, wenn du irgendein Problem hattest, bei der Bremse, also es muss gar nicht motorseitig gewesen sein, hat kein Mensch angefasst, ne? Weil sie alle wussten, großer Scheißdreck, so, ne?
Ja.
Machst du, wenn du freie Werkstatt, machst dir nur Ärger,
ja, aber Kunde
unzufrieden, so, ne?
Da hatte ich tatsächlich mit dem Händler ein sehr faires Gespräch drüber, weil...
Welcher Händler jetzt? Also von welcher Marke?
Bei Zero standen, das war quasi ein Händlerstand so, und da standen zwei unterschiedliche, oder mindestens zwei, vielleicht waren es auch drei, aber ich habe halt mit zwei Leuten gesprochen und es waren zwei unterschiedliche Händler. Ich sag jetzt nicht, wo die wie stehen, falls sie sich irgendwie nicht so richtig adressiert fühlen, will ich dann niemandem irgendwas Blödes irgendwie. Und der eine hat aber neben Zero auch Nio, also diese Roller aus China oder wie auch immer. Und da hat er halt auch ganz
klar gesagt, Weltmarktführer tatsächlich.
Die sind auch groß, gemeint, so, ne? Da hatte irgendein Kunde irgendein Problem und hat er gesagt, so ganz ehrlich, das jetzt zu machen, kostet 2.500 Euro so, das ist nicht wert, kauf dir einfach den neuen Roller, so. Und er meint aber, bei Zero wäre das halt deutlich anders, schon erstmal doch hochwertiger so, habe ich ihn verstanden. Und du kriegst halt auch Ersatzteile für relativ kleines Geld. Ist nicht so wartungsintensiv, was ich aber schon geil fand. Die haben gesagt, ja, einmal im Jahr musst du halt Inspektion machen. Und da habe ich schon so ein bisschen meine Fragezeichen. Weil ich mir halt denke, so, du musst auch bei normalen Motorrädern nicht jedes Jahr Bremsflüssigkeit wechseln, so. Und bei einem Elektromotorrad, da musst du jetzt auch keinen Ölwechsel machen, bisschen den Riemen da reinigen. Oh Gott, klingt das falsch. Das kriegst du auch so hin, ohne zum Händler zu gehen, ja. Also ob ich jetzt jedes Jahr mit so einem Elektromotorrad, wenn ich da 4.000-5.000 Kilometer drauf mache, zum Händler muss, weiß ich nicht. Das würde ich mir, glaube ich, überlegen. Aber sei es drum, auf jeden Fall sehr spannendes Themengebiet für mich. Ja.
Ja, hatte ich das im Zusammenhang mit der Ducati-Monster-Geschichte erzählt, dass die Monster ein Wartungsintervall von 2 Jahren hat? Dass du nur alle 15.000 Kilometer ins Öl wechseln musst und auch nur alle 2 Jahre quasi in die Werkstatt?
Was ich das ist ja mal überraschend.
Ja, krass. Das war richtig krass. Weil ne, viele Hersteller erzählen ja, und das macht Triumph, macht das ja auch so, ne? Die kommunizieren ja von der, bla bla bla, Value for Money und so, ne? Kannst einfach 16.000 Kilometer fahren, bis du da hinkommen musst. Aber du hast jetzt 16.000 Kilometer oder einmal im Jahr, ne?
Ja,
und das wer ist so verdammt nochmal, das ist einfach, ne? Ich finde das einfach, klar, die müssen ihre Produkte vermarkten und wenn du ein Ultra-Vielfahrer bist, meinetwegen ist das vielleicht auch ein Mehrwert, ne? Ja. Aber für den Normalfahrer ist es halt einfach kein Mehrwert, so, ne? Ich muss einfach jedes Jahr dahin, so, ne? Und obwohl es das Motorrad eigentlich gar nicht muss, ne? Nur wegen der Gewährleistung, so, ne? Da fühle ich mich halt auch so. Also,
was
das kann
passieren
ich auch
nicht, in dem Jahr?
Das kann ich dann auch als Journalisten, anverstrichen, nicht mit gutem Gewissen schreiben, so, ja, keine Ahnung, 16, macht kein Mensch, so, ne?
Ja,
also,
ja.
Oder macht 0,5% der Motorradfahrer, die sich eine Trident 800 kaufen, ja, also bleiben wir mal bei diesem, ne, wir reden ja nicht von einer Tiger oder so, wo du halt wirklich Leute hast, die halt einfach 20.000 Kilometer im Jahr in der Gegend rumfahren, so, da macht das vielleicht Sinn, aber bei der breiten Masse Motorrädern ist es halt einfach nicht sinnig. Und das fand ich tatsächlich überraschend. Ventilspiel irgendwie 45.000 Kilometer, richtig, richtig wild. Also, kam jetzt hier von dieser Elektromotorrad. Okay, du musst natürlich, aber muss man dazu sagen, viele Elektromotorräder haben Getriebe und das Getriebeöl drin, es kann sein, dass das regelmäßig gewartet und gewechselt werden muss, so, ne? Ist auch sowas, muss man dazu sagen.
Hör auf. Naja, was es nicht wird, ist, und damit schließen wir dann aber auch die Podcast-Folge allmählich ab, ein Allradmotorrad, das habe ich gesehen, da war ein Stand, die hatten zwei so Allradmotorräder, die halt auch vorne irgendwie einen Antrieb hatten, sah wild aus. Sah wirklich wild aus. Die Leute haben halt gesagt, ja, wenn du Offroad fährst und so weiter, gerade durch den tiefen Sand, das wird sich nicht mehr so quasi festfahren und so. Glaube ich alles cool. Find's geil, dass es so Leute gibt, die da so rumtüfteln. Würde ich trotzdem nie machen. Gerade auch Wartungskosten, kannst du ja nicht bezahlen. Das ist ja horrend. Eine zweite Kette, die du dann pflegen musst. Wäre ich ja schon raus. Alter, allein zwei Ketten pflegen.
Ja. Ja, warte mal, ist das so, ist das auf die Art und Weise angetrieben? Also, ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie ist das? Weil ich habe jetzt gerade überlegt, keine Ahnung, könnte man ja vielleicht irgendwie mit einem Mini-Elektromotor quasi Radnaben getrieben oder sowas.
Nein. Einfach mal googeln, Allrad-Motorrad. Wenn ihr es nicht findet, schaut ihr nochmal auf der Ausstellerliste der E-Mod. Da waren die ja mit ganz dabei. Wild. Das war wirklich
so
verrückt.
Also, wie viele Käufer haben die pro Jahr? 5? So, wer kauft sowas? So, ne? Das ist einfach, hä? Verstehe ich nicht.
Also, allradmotorrad.de, einfach alles zusammengeschrieben ist es. Sieht aus wie ein bisschen eine Teneré. Und jetzt musst du es doch auch nochmal kurz eingeben. Allradmotorrad.de,
mal, bin schon dabei. Bin schon dabei, ja.
Und schau sie dir einfach mal an. Das sieht wild aus.
Okay. Ja, okay, Achsschenkel. Ja, okay. Ich schwinge nach vorne. Ja, wild.
Ich weiß ja, dass es da immer mal Versuche gab, aber irgendwie wahrscheinlich hat das auch einfach einen Grund, dass man das nicht macht. Ich frage mich halt, da würde ich echt mal gerne so einen Vergleichstest sehen. Man sagt ja immer so, die GS, bestes Offroad-Motorrad so überhaupt, oder nimmst halt die, eine Teneré und dann so ein Allrad-Motorrad und dann aber halt wirklich mal so sandlang fahren. Das würde ich gerne mal sehen. Michael, das wäre doch eine Aufgabe für uns. Das müssen wir mal machen. Aber egal. Das diskutieren wir außerhalb dieses Podcasts. Das war mein Messebericht von der E-Mod. Schön, wenn ich da alles gesehen habe. Tut mir leid für die, die ich nicht gesehen habe oder mich dann auch zu spät gemeldet habe auf irgendwelche Instagram-Nachrichten. War auf jeden Fall mal wieder cool, die Luft dort zu schnuppern. Auch die Freizeit- und Reisemesse nebendran, das ist schon immer eine ganz coole Kombi. Da kann man sich dann nochmal inspirieren lassen, wo es denn potenziell mit dem TÜV hingehen könnte. Und damit kommen wir zum Ende. Diese Podcast-Folge ist damit Geschichte und Geschichte wird auch die nächste Episode. Hört da unbedingt rein. Es wird wieder Zeit für Gasgeflüster History. Michael, es war mir ein Fest. Bis gleich zur nächsten Aufnahme.
Ciao, ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer, erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin, jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab, Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Gasgeflüster, der beste Motorrad-Podcast.